Vielen Dank, Paul, für das Gebet, über das ich mich sehr freue und das ich ja dringend brauche. Wir sind gerade in der Predigtreihe Namen Gottes. Ja, das ist, wo wir gerade durchgehen. Und habt ihr mich gerade gehört oder? Alles, okay, wir probieren das, sonst zeigt irgendwie auf, dann nehme ich ein anderes. Wir sind da auch noch gerade am Gucken, was der Grund ist, warum das nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Wir machen eine Predigtreihe, und zwar Namen Gottes. Das ist ein Predigtthema. Also das Thema ist übergeordnet Namen Gottes. Es gäbe ein Äquivalent dazu, zu einer, das nennt sich Themenpredigt, also wir betrachten ein Thema. Man könnte auch durch ein Buch, ein biblisches Buch einfach gehen. Das wäre eine Textpredigt. Bei einer Themenpredigt ist das so, dass man ein Thema eben, das in der ganzen Bibel durchgängig entfaltet wird. Das Herausfordernde bei einer Themenpredigt ist, ein Thema, das in der ganzen Bibel entfaltet wird, in 20 oder 30 Minuten packen. Deswegen muss ich euch sagen, das Thema, das wir soll ich? Super. Ja. Lulias Mikrofon, ja, genau. Funktioniert es? Genau, also, ich werde dieses Thema halt so auswählen und betrachten. Ich muss aber euch sagen, wir können alles erwischen. Ja, wir können nicht alles, also sagen wäre, ist es, ein bisschen zu entfalten und braucht ihr vielen Dank, dann werden wir uns da mal auf die Suche machen. Okay, dann kann ich aber auch mit dem Headset weiter predigen, ja? Okay, dann probieren wir es. Für dein Ausleihen. Genau, also das ist der Unterschied. Text, Predigt, Themenpredigt, Thema. Wir werden nicht alles erwischen können. Ich kann euch nicht zu dem lebendigen Gott in der Bibel steht, aber ich werde. Und ich möchte beginnen mit euch. Stellt euch. Wo wir. Habt die Auswahl zwischen was Neues. Chilenen oder geht zum Australier oder so oder geht ihr lieber wohin, was ihr schon kennt? Was würdet ihr sagen? Also einmal kurz Handzeichen, wer geht was völlig Neues probieren, was er noch nie probiert hat? Okay, und wer geht zum richtig guten, bekannten Inder, wo er weiß, da wird es richtig gut? Okay, oh, ist interessant, Hälfte fast, würde ich fast sagen. Okay, Was machen wir in einer Predigt? Also es kann sein, ich habe euch, als ich in der Vorbereitung war, habe ich gedacht, super, Namen Gottes, der Name Elohim Chai heißt es auf Hebräisch, noch nie so detailliert betrachtet. Ja? Und ich habe gedacht, yeah, war was richtig Neues, noch nie darüber Gedanken gemacht. Und dann bereite ich mich aber vor, gehe die Sachen durch und irgendwie ist rausgekommen, na so richtig neu war es nicht. Deswegen, es kann sein, dass einige von euch heute zum ganz neuen Chilenen gehen und heute ganz neue Dinge hören. Es kann aber auch sein, dass ihr Sachen hört, die sind der altbekannte, aber richtig gute Inder. Also freut euch darauf, ich kann nicht sagen, was es wird. Ich wurde überrascht, ja, bei der Vorbereitung. Es sind ein paar Sachen dabei gewesen, die kannte ich schon und im Glauben bestärkt. Am Donnerstag war ein Feiertag. Ich hoffe, ihr habt gut ausgeschlafen, gefrühstückt oder so. Was für ein Feiertag war das eigentlich? Himmelfahrt, ganz genau.
Himmelfahrt ist der Tag, an dem Christen feiern,
dass Jesus in den Himmel gefahren ist. Also der Name liegt relativ nah. Jesus ist seitdem nicht mehr leiblich auf der Erde. Okay, und dann war es aber so, dass die Jünger, ich lese euch die Stelle mal vor, Finn, vielleicht kannst du die Präsentation starten. Ich lese euch mal vor, was in Lukas 24 steht. Und zwar, Lukas 24, das ist dieses Ereignis.
Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel.
Und dann
steht, und sie warfen sich an den Beten vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott, priesen und lobten Gott. Das ist eine Reaktion insofern interessant, dass die Jünger, also Jesus ist nicht mehr da, aufgehoben in den Himmel und war nicht mehr zu sehen. Und trotzdem haben die Jünger hier eine riesen, in Anführungsstrichen, Feier gemacht und sich riesig darüber gefreut.
Es gibt ein
Ereignis, 43 Tage.
43 Tage vor Donnerstag.
Da war das ähnlich, da ist Jesus auch nicht mehr da gewesen und zwar gestorben. Er wurde in ein Grab gelegt und er war nicht mehr da. Er konnte nicht mehr reden, er konnte nicht mehr zuhören, er konnte nicht mehr, also gar nichts mehr, man konnte überhaupt nichts mehr mit ihm anfangen. Er war tot. Und damals war die Reaktion der Jünger so, dass sie super viel Angst hatten, dass sie sich eingeschlossen haben und dass sie alles vermieden haben, nicht mehr rausgegangen, mit niemandem geredet, super viel Schiss und super mutlos gewesen sind.
Und im Vergleich dazu, hier diese Reaktion, Jesus ist in beiden Fällen nicht mehr da. Und trotzdem einmal super traurig und einmal super viel Freude.
Okay, da ist eine Spannung, ja. Wie kann es sein, dass bei ähnlichen Voraussetzungen so unterschiedliches Verhalten plötzlich da ist? Und der Grund ist folgender. Die Jünger dachten, Jesus sei tot und er war tot. Und
bei diesem Ereignis,
da wussten die Jünger, Jesus ist nicht mehr tot, Jesus ist lebendig. Das heißt, es macht einen gigantischen Unterschied, ob du einen toten oder ob du einen lebendigen Gott hast. Und dieser Unterschied, der ist in diesem Namen Gottes, wird das beschrieben. Und ich möchte das mit euch ein bisschen heute betrachten. Und zwar steht in Daniel 6, Vers 20. Kannst du mal anklicken? Einfach, genau. In Daniel 6, Vers 20, da ist ein König und der stellt eine Frage an Daniel. Also die Situation war so, dass dieser König ein super gutes Verhältnis zu Daniel hatte. Daniel war ein Prophet, schon 2600 Jahre ungefähr. Und dieser Daniel und der König, die waren sehr nah. Und dieser König wurde aber ausgetrickst. Funktioniert das Mikrofon überhaupt?
Nein.
Aber weiter, wir hören
nicht.
Okay.
Weil es nicht stabil ist.
Ah, okay. Ich glaube, dann reden wir so.
Ja.
Wir haben auch schon Technik.
Ja.
Also, dieser König wurde ausgetrickst. Und zwar von verschiedenen Leuten wurde der ausgetrickst, dass der seinen Freund Daniel plötzlich in eine Grube schmeißen musste, was schon unangenehm war. Und in der Grube waren Löwen. Und diese Löwen, die hat man, damit die auch richtig viel Spaß mit Daniel haben, hat man die noch hungern lassen. Also es waren ausgehungerte Löwen und sobald irgendetwas Essbares in dieser Löwe, in dieser Grube angekommen ist, wurde das verputzt. Und jetzt sagt der König, und dann sollte der Daniel eine Nacht in dieser Grube bleiben. Und jetzt kommt der König am nächsten Morgen, also Daniel reingeschmissen, und mal eine Nacht warten, mal gucken, was passiert. Dann kommt der König am nächsten Morgen und sagt, und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Klar, der hatte super viel Schiss, dass von Daniel überhaupt gar nichts mehr übrig ist. Und dann rief der König, sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes. Hat dich dein Gott, den du ohne Unterlassdienst auch erretten können von den Löwen? Das heißt, der Unterschied ist hier, ein lebendiger Gott, also der König war sich noch nicht mal sicher, ja, was für ein komisches Gottesverständnis der hatte, aber der hat gesagt, ein lebendiger Gott, der hat zumindest mal eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass er dich vor, keine Ahnung, 10 hungrigen Löwen in einer kleinen Höhle retten kann. Und das Interessante ist hier eben, das ist ein lebendiger Gott. Also so viel war der König sich bewusst, ein toter Gott schafft es nicht. Und deswegen hier die Anrede, König oder dein lebendiger Gott, eine sehr gute Frage. Die Antwort ist ja. Die Antwort ist ja, ein lebendiger Gott, also der lebendige Gott, der kann das. der kann dich vor einer Rudel, vor einer Horde von Löwen, die auch noch richtig viel Hunger auf dich haben, kann er dich bewahren. Ein bisschen später übrigens, hier, wenn ihr die Geschichte nachlesen wollt, das hat nur bei Daniel und seinen Lebendigen dort geklappt, bei anderen Leuten hat das nicht funktioniert. In Josua 3 ist eine weitere Stelle, wenn ihr, Josua 3, genau, Josua 3 steht eine andere Begebenheit, und zwar, Josua sprach, daran sollt ihr erkennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Und zwar, dass er die Kanaaniter, Hittiter, also keine Ahnung, Holländer und Franzosen und so weiter, also verschiedene Völker waren.
Also es geht darum, dass das Volk Israel in ein Land kommen soll, das Gott ihnen versprochen hat. Da waren andere Völker drin. Und Gott hat gesagt, ich werde mich daran erkenntlich zeigen. Also ihr könnt daran erkennen, dass ich lebendig bin, dass er diese Völker vertreiben wird. Daran sollt ihr kennen, dass der lebendige Gott in eurer Mitte ist. Und dann, zeige ich das mal ganz kurz, das Volk Israel ist dann in das Land reingekommen und direkt der erste Schritt, also der etwas weiter, aber die erste, sozusagen das erste Gebiet, was sie einnehmen wollten, war eine Stadt Jericho. Diese Stadt Jericho, die war super, super gut befestigt. Also eigentlich eine uneinnehmbare Stadt. Und zwar, das Vertreiben dieser Völker sollte eben ein Beweis sein, und sie sind dann an diese Stadt Jericho gekommen, und die Stadt war umgeben, zeigt euch das mal, von einer Stützmauer. Ein zweiter, genau. Hier unten, also das ist der Erdboden, und hier ist eine Stützmauer, das sind einfach so Steine, die aufeinander gestapelt. Das war eine Stützmauer, die ist ungefähr 4,5 Meter hoch. Diese Stützmauer von hier, vom Erdboden, wo du stehst, bis hier sind schon 4,5 Meter. Und dann kam obendrauf noch eine Verteidigungsmauer aus Ringsiegel, die ungefähr 7 Meter nochmal hoch war. Die hier war 4,5 und die war auch nochmal 4,5, aber das sind ja hier nur 8 Meter und nicht 11. Also das hier sind 8 Meter. Von hier bis hier. Daniel, bist du da? Daniel Drüssner? Wie hoch ist das Gebäude hier?
Jetzt muss ich gerade überlegen.
8 Meter? Was schätzt ihr?
Sechs, vielleicht sechs.
Okay. Also, diese Mauer allein war höher als die höchste Stelle. Ja, das geht hier ein bisschen schräger. Also, als die höchste Stelle war das schon mal 2 Meter höher, nochmal knapp meine Körpergröße. Höher. Und das war nur gesundes Vorbau. Ja, das war jetzt nichts Besonderes. 8 Meter. Und dahinter, dann kommt, wenn ihr jetzt hinter diese Wand gehen würdet, dann kommt dieses Bild hier. Und zwar, kannst du Finn ein bisschen weiter drücken? Genau, hier seht ihr, also das ist jetzt die Wand, die Rückseite, und dann seht ihr hier eine Rampe, die geht hoch. Die ist super steil und super glitschig. Na, diese Rampe war ungefähr 3 oder 4 Meter nochmal hoch. Und oben, da kommt nochmal, da oben seht ihr einen Mauer. Finn, kannst du nochmal eins weiter drücken? Hier, das ist die Mauer, hier ist die Rampe, und dann kommt hier nochmal eine Mauer. Und diese Mauer war nochmal 7,5 Meter hoch und 6 Meter dick. 6 Meter war die Kürze. 1, 2, 3, 4, 5. Ungefähr ist das. Das war die Dicke der Mauer und ungefähr da oben, wo dieses, ich schätze mal, das ist im Prinzip 7 Meter, das war die Wand, die Hauptverteidigungsmauer dieser Stadt. Wenn du überhaupt an diese Mauer rankommst, musstest du, wie gesagt, diesen Hügel erstmal hoch, wo du nichts machen musst, da hochkrabbeln, während von oben auf dich geschossen wird, und dann musstest du halt noch durch diese Mauer, die, also uneinnehmbar, ja, wie willst du da durchkommen? Keine Chance, du hast auch keinen Rambock oder so. Also Ende, du hast keine Chance. Du hast keine Chance, das Ding einzunehmen. Wie willst du es machen? Haben die auch gedacht, und Gott hat gesagt, ich werde mich erkenntlich zeigen daran, dass diese Stadt, die werde ich euch geben. Und tatsächlich, diese Stadt wurde eingenommen. Jericho wurde tatsächlich auf eine ganz, ganz besondere Weise wurde Jericho eingenommen. Wer bei YouTube eingibt, also Jericho oder Exodus, diese Geschichte insgesamt in Israel wird Exodus genannt, der wird darauf stoßen, also ich vermute mal, die ersten 30 Videos sagen alle, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, ja lass es 20 mal gewesen sein, aber die Videos, die zeigen Wissenschaftler und Leute noch und nöcher, die sagen, es gibt keinen einzigen archäologischen Beweis, also man sagt keine Evidenz dafür, dass das wirklich passiert ist. Die ersten, also wie viele YouTube-Videos waren, ihr könnt mal reinschauen, wenn ihr wisst. Und wenn ihr das mal in der Schule habt, oder wenn ihr hier irgendwie aufschließt, oder wenn ihr in YouTube was lest, oder irgendetwas darüber hört, kleiner Exkurs, vergesst das, das ist nicht wahr. Das ist überhaupt nicht wahr, kommt gerne auf mich zu. Es gibt exzellente Evidenzen dafür, dass das wirklich passiert ist. Archäologische Funde, die beweisen, dass das wirklich passiert ist. Es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt, aber dass jemand sagt, es gibt keine Evidenz, ist kompletter Unsinn. Also das ist wirklich Fake News, das könnt ihr gleich vergessen. Und wenn ihr da interessiert seid, kommt auf mich zu. Ich beschäftige mich super gerne mit so Zeug und da können wir uns super gerne austauschen. Diese Stadt mit diesen Mauern, die wurde tatsächlich zerstört. Man weiß nicht genau warum, aber man weiß, sie wurde zerstört. Und wer in der Bibel liest, der kann sehr genau wissen, warum diese Stadt gefallen ist. Und das Besondere eben, oder das, was hier das Interessante ist, oder das, was die Bibel dazu sagt, die Zerstörung dieser Stadt ist ein Zeugnis dafür, dass Gott lebt. Gott lebt wirklich. Ein lebendiger Gott zeigt sich daran, dass er handelt und dass er gewaltige und große Dinge tut. Tja, was wäre die Konsequenz? Also wenn es einen Gott gibt, der so gewaltig ist, der diese Wand und noch viele, viele andere, es gibt viele Beispiele in der Bibel, wo Gott sich als lebendig gezeigt hat, was sollte man auf keinen Fall tun? Also wenn es diesen Gott gibt und der lebt, was sollte man nicht tun?
Lieber nicht provozieren.
Lieber nicht ärgern, genau. das ist eine gute Idee, das ist eine sehr gute Idee. Und das findet sich auch in der Bibel. In 1. Samuel 17 hat das einer versucht. Ist der 1. Samuel 17 nicht drin? Kannst du mal einmal zurückklicken? Doch, da ist er, den nehmen wir. 1. Samuel 17. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen, und sprach. Also es geht hier, die Geschichte ist, das ist ein Kriegsvolk und da kämpfen zwei Völker gegeneinander. Und man hat damals so eine Tradition gehabt, aber wir machen das nicht so, wir lassen nicht zwei große Völker, also zwei Kriegsheere gegeneinander kämpfen, da sterben zu viele. Wir machen das so, jeder schickt einen und wir dann kämpfen die gegeneinander und der Verlierer kriegt halt sozusagen die anderen. Das hat nie funktioniert, aber das war so eine Idee. Und dann sagt hier, dann gab es eben einen Mann von dem Volk der Philister und der hat das Volk verhöhnt und dann sagt David Folgendes. Was wird dem Mann zuteil, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwenden? Das war erstmal eine Frage, die David stellt. Und dann sagt David, denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Der hat sich in Anführungsstrichen noch nicht mal direkt über Gott lustig gemacht, sondern nur über sein Volk, das er erwählt hat. Und trotzdem hat er sich lustig gemacht. Dieser Gott, dieser lebendige Gott, der hat das persönlich genommen. Der hat gesagt, das kann nicht sein. Und dieser Mann, der hat dann das ungefähr 40 Tage lang gemacht. Also hat immer wieder es davor gekommen, hat gesagt, ja, das kann man alles vergessen, euer Gott ist tot. Und nach diesen 40 Tagen hat ihn das seinen Kopf gekostet. Genau, er hat ihn herausgefordert und das hat er nicht überlebt. In Jeremia 23 steht, dass man nicht die Worte des lebendigen Gottes verdrehen soll. Es gab damals eine Redewendung, da sagte man, lasst es her. Lasst es her meint, dass dies da, also zum Beispiel, lasst es her, das Wetter ist schlecht. Das meint, es ist für Gott eine Last, es ist für ihn schwierig, dass das Wetter schlecht ist und deswegen wird er das ändern. Das war eine Redewendung, die man benutzt hat. Und Gott sagt dann dazu, ja Moment, Jeremia 23, 23, aber die Last des Herrn sollt ihr nicht mehr erwähnen, denn jedem Einzelnen wird sein eigenes Wort zur Last werden, denn ihr verdreht die Worte des lebendigen Gottes, des Herrn der Herrscher unseres Gottes. Gott sagt hier, ihr dreht mir das Wort im Mund rum und das mag ich nicht. Das will ich nicht. Und später in Vers 40 folgt dann die Konsequenz, dann kannst du noch einen Vers weitermachen, genau, ich will euch ewige Schande und ewige Schmach zufügen, die nie vergessen werden sollen. Also, wenn du dem lebendigen Gott das Wort im Mund rumdrehst, da ist er richtig sauer. Und lässt sich das nicht gefallen. Auch im Neuen Testament gibt es eine Passage in Hebräer 3, da könnt ihr lesen, kannst du finden, 1, 2, Hebräer 3, genau, Hebräer 3, habt Acht, Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sein, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Hier finden wir die eindringliche Warnung, kein böses, ungläubiges Herz zu entwickeln, das von dem lebendigen Gott abfällt. In Vers, nochmal eins weiter, in Vers 18, das Kapitel, Vers 18, Finn, kannst du weiter? Genau. Welchen schwor er aber, dass sie nicht, also das ist wieder eine Geschichte, die darauf Bezug nimmt, und dann sagt Gott hier, welchen schwor, oder von Gott wird gesagt, welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben, und wir werden sehen, und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen des Unglaubens. Das ist die Konsequenz von Vers 12 vorher. Gott sagt, kein ungläubiges Herz, und wenn, dann steht hier die Konsequenz, nicht in seine Ruhe eingehen. Das heißt, das Gute, das Schöne, das Herrliche, das Erholsame, das Aufbauende, alles, was Gott an Reichtum und Schönheit hier auf der Erde für dich vorbereitet hat, das wird verbaut, wenn man von dem lebendigen Gott abfällt. Eine ganz, ganz, ganz eindringliche Warnung, die Gott hier in Hebräer 3 ausspricht. In Hebräer 3, Vers 10 sind sehr, sehr, sehr eindringliche Beispiele dafür, dass Gott eben lebendiger Gott ist und solche Dinge sich nicht gefallen lässt. Ganz kurzer, noch ein kleiner Exkurs, noch ein kleiner Gedanke daneben. Ja? Hier ist die Frage, was bedeutet in seine Ruhe eingehen? Es gibt eine theologische Diskussion darüber, und die nennt sich Heilsgewissheit, Heilssicherheit. Das sind so zwei große Stichpunkte. Und es bedeutet, kann ein Christ sein Heil nochmal verlieren, wenn er gerettet ist? Also ich kann euch, es wäre wieder eine Themenpredigt, ja, ich kann euch jetzt da nicht ganz ausführlich was drüber sagen, aber was auf jeden Fall sicher ist, ist, der lebendige Gott, der kann hören, der kann sprechen, den kann man ärgern, der hat Gefühle. Und dieser Gott, der lässt sich nicht verärgern. Und deswegen die eindringliche Warnung hier, ihn nicht herauszufordern. Was das für das Heil bedeutet, will ich jetzt nicht schneiden, ja, da müsste man nochmal drüber sprechen. Aber für alle Menschen, egal ob Christ oder nicht Christ, gilt, natürlich soll man Gott nicht herausfordern. Also es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Idee, ja. Auf keinen Fall diesen Gott verärgern. Der lebendige Gott ist überaus mächtig und ihn herauszufordern ist deine sichere Niederlage. Das sollte man auf keinen Fall machen. Was sollte man denn stattdessen machen? Ja, was soll man machen? Das ist eine einfache Frage. Lass uns mal einfach nehmen, da gibt es viele Bibelstellen, die auch wieder darüber sprechen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9, 10, 19. Nee, Vers 9. Finn, kannst du weiter? Oh, zurück. 1. Thessalonicher. Ja. Oder vor. Nochmal vor. Geht nicht. 1. Thessalonicher gibt es nicht, sonst lese ich das vor. Kann sein, dass ich die vergessen habe. Dann lese ich das vor. Also, 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Na, das ist eine super Idee. Natürlich, wenn man diesen großen Gott kennengelernt hat, dann wird man nicht sich gegen ihn auflehnen. Aber eine super Idee ist, ihm, dem lebendigen Gott, zu dienen. Zu dienen ist ein großer Begriff im Neuen Testament. Ich versuche das einmal kurz zusammenzufassen, weil das auch wieder eine umfangreiche Thematik ist. Aber zu dienen bedeutet, kurz zusammengefasst, zu erkennen, dass dieser Gott wirklich lebt. Und es bedeutet zu erkennen, dass ich ein Problem habe, diesem Gott zu begegnen. Und es bedeutet, dass man sagt, lieber Gott, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche deine Hilfe. Ich kann bestimmte Dinge nicht, ich kann dir nicht gefallen, wie es dir eigentlich entsprechen würde. Und man sagt, ich bitte dich, mir zu helfen und sei du derjenige, der über mein Leben bestimmt. Wenn du dich bekehrt hast, wenn du Christ bist, dann ist es vielleicht lange her, dass du so ein Gebet mal gesprochen hast. Wenn du kein Christ bist, dann kann ich dir sagen, diese Schritte, kurz zusammengefasst, sind sehr, sehr wichtig für dich. Und diesem Gott auf diese Weise zu begegnen, ist der größte Segen, den du in deinem Leben zunächst erfahren kannst.
Das heißt, 1. Thessalonicher 1, Vers 9, was sollen wir machen? Naja, Gott, dem wahren Gott dienen. Du kannst auch weitermachen mit Hebräer 9, Vers 14. Jetzt machen wir hier weiter. Und zwar, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist ein makelloses Opfer Gott dargegeben hat, euer Gewissen reinigen von den toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Was hier passiert, ist folgendes. Euer Gewissen reinigen von toten Werken. Tote Werke sind Werke, wo ich mich anstrenge, Gott zu gefallen. Das heißt, von mir wird erwartet, oh, geh jeden Sonntag in den Gottesdienst. Sprich keine bösen Schimpfwörter. Guck keinen Quatsch im Internet. Verbringe deine Zeit sinnvoll und mach eine Ausbildung oder so. Keine Ahnung. Also Dinge, von denen andere Leute auf dich drauf projizieren, das sind keine schlechten Sachen an sich. Aber das Problem ist, ein totes Werk ist, ich versuche das aus mir heraus. Und das ist ein Werk, das ist vielleicht auch ein in Anführungsstrichen gutes Werk, aber es ist tot. Und zwar im Vergleich dazu gibt es lebendige Werke. Und ein lebendiges Werk ist, das ist genau das, was hier steht, zu reinigen, also dieser euer Gewissen zu reinigen von toten Werken, weil wir dann nicht mehr aus uns selbst heraus das produzieren oder versuchen, sondern Gott selber legt in uns hinein, ich will ein gottwohlgefälliges Leben führen. Und das ist ein Riesen. In der Konsequenz, das mag sein, dass derjenige, der jeden Sonntag zum Gottesdienst gehen soll und der zum Gottesdienst will, genau das Gleiche machen. Die tanzen jeden Sonntag hier an. Aber der Unterschied ist, dass der eine das aus Pflichtgefühl macht und der andere sagt, hier im Gottesdienst, da kann ich Gott und meinen Geschwistern geben und was auch immer und ich möchte gerne Dinge tun, die Gott gefallen. In der Konsequenz mag sein, am Anfang sieht das gleich aus und man kann das gar nicht unterscheiden. Aber über längere Zeit und vor allem, selbst wenn man das ganze Leben durchzieht, dann kannst du dir sicher sein, in deinem Herzen macht es einen Unterschied. Und wenn du in dir spürst, dass du tote Werke tust und davon gereinigt werden willst oder musst, dann kannst du sagen, okay, ich will diesem lebendigen Gott dienen können und bitte ihn, mir das wegzunehmen. Und in mir ein lebendiges Herz und den Willen, ihm zu gehorchen, dass er das in uns bewirkt. Ihr könnt das lebendige Werke nennen, wenn ihr wollt. Je mehr wir verstehen, was Gott alles für uns tut, für uns getan hat und tun wir, desto größer wird unsere Freude an ihm. Jemand hat es mal so ausgedrückt im Psalm 84, das ist zwei sehr, sehr schöne Verse für mich, Psalm 84, Vers 3. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn, mein Leib und meine Seele freuen sich auf den lebendigen Gott. Das ist das, was der Psalmist hier in Worten zusammenfasst. Der hat gelernt, also wir werfen das nicht über, aber sagen wir mal, Sonntag im Gottesdienst, da ist der lebendige Gott, der sich Zeit nimmt für dich, um dir zu dienen. Und deswegen sagt er hier, meine Seele verlangt und sehnt sich danach. Das ist ein weiterer Psalm, Psalm 42. Ihr könnt, wenn ihr das wollt, euch insofern das gut merken, Psalm 84 und 42, das ist genau die Hälfte und das Doppelte, je nachdem. Und da steht, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Hier ist eine große Sehnsucht nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Und der Psalmist, der möchte unbedingt diese Nähe und diese Intimität spüren. Also Gott nennt sich selber in der Bibel der lebendige Gott. Er beweist, dass er wirklich lebt. Er hat das mit mächtigen Taten getan. Und wenn du Zweifel hast, du kannst auf viele hier in der Gemeinde zukommen, komm auf mich zu, komm auf verschiedene Leute zu, die können bezeugen, Gott hat nicht nur damals gehandelt, sondern er handelt heute auch noch. Er handelt heute, er beweist sich als lebendiger Gott. Und die Leute oder die Menschen, die ihm vertrauen, denen hilft er. Ja. Gerade weil er der lebendige Gott ist, lässt er sich aber nicht verhöhnen und auslachen.
sondern ganz klar, stattdessen wollen Menschen, die ihm vertrauen, das tun, was ihm gefällt. Und ich wünsche euch Gottes Segen dabei, ja, in der nächsten Woche, dass ihr daran denkt, wenn ihr rausgeht, wenn ihr U-Bahn fährt oder raus oder was auch immer, Gott lebt und sitzt gerade bei euch daneben im Auto oder in der U-Bahn oder ist bei euch in irgendwelchen verzweifelten Lagen und er kann und will euch helfen und unterstützen. Und ich wünsche euch Gottes Segen dabei, dass ihr das erfahren könnt, dass der lebendige Gott mit euch ist, euch begleitet, euch hilft und euch unterstützt. Und wenn es jetzt das indische ganz normale Essen war, dann umso mehr genießt das, nimmt das mit und zehrt die Woche davon. Und wenn es der neue Chilene war, dann wünsche ich euch Gottes Segen und diesen Gedanken, die euch ja, die Hände geschenken, tief in eure Herzen.
Amen. Amen.